Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM hört ihr auf der 102,6 Megahertz im wunderbaren Ulm. Und um 16 Uhr haben wir wieder eine Plattform heute auch an diesem Mittwoch. Für euch am Mikrofon in der nächsten Stunde Frank Rieddorf. Ich freue mich sehr, dass wir heute hohen Besuch von der Stadt Ulm haben und begrüße sehr herzlich die zweite Bürgermeisterin der Stadt Ulm, Frau Iris Mann. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass es geklappt hat und dass Sie hier sind. Die meisten Leute werden Sie kennen. Sie waren ja auch schon mindestens zweimal hier. Ich weiß, Sie waren einmal beim lieben Jens Keller noch in alter Funktion. Und dann waren Sie mal kurz nach Ihrer Wahl zur Bürgermeisterin beim Kollegen Friedrich hier auch in der Plattform.
Mhm. Und schon bei Herrn Zenz vor
Beim Herrn Professor Zenz ist aber dann auch schon etwas her.
Ja. Das ist wohl wahr.
Sonntag früh war das immer gewesen, genau. Hat er seine Sendung gemacht. Ja. Stimmt, genau. Trotzdem stellen Sie vielleicht auch, wenn man Sie als Bürgermeisterin kennt, noch ganz kurz vor mit Ihrem Hintergrund, was Sie so alles mitbringen, bis Sie dann zur Bürgermeisterin gewählt worden sind.
Ja, also wie gesagt, mein Name ist Iris Mann. Aktuell bin ich Bürgermeisterin hier in Ulm für Bildung, Soziales, Kultur und Sport. Also eine sehr breite inhaltliche Palette. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man beruflich oder von der Ausbildung her einigermaßen breit aufgestellt ist. Ich habe zunächst eine Ausbildung gemacht im Gesundheitswesen und dann Kultur- und Politikwissenschaft studiert. War danach in Kultureinrichtungen, in Erwachsenenbildungseinrichtungen tätig, habe eine Landesmusikakademie geleitet und bin dann irgendwann vor jetzt doch auch schon 11 Jahren nach Ulm gekommen, seinerzeit als Leiterin der Hauptabteilung Kultur. Das habe ich gemacht bis 2012 und da wurde ich dann zur Bürgermeisterin gewählt auf dem jetzigen, wie gesagt, relativ breiten Aufgabenfeld.
Und Sie sind wie Ihre beiden Kollegen auch, der Herr von Winning und der Herr Wendel, parteilos. Eine Sache, die die Stadt Ulm immer verfolgt. Es wird also nicht nach Parteigesichtern gewählt, sondern die besten Auswahl.
Ja, auf jeden Fall ist es, ich sag mal, für die tägliche Arbeit sehr angenehm, dass in Ulm Lokalpolitik nicht vorrangig nach Parteilinie gemacht wird, sondern tatsächlich sachorientiert und immer mit dem Blick auf das, was hoffentlich das Beste ist zum Wohle der Stadt.
Und Sie haben es schon gesagt, Sie sind für mehrere Bereiche zuständig. Wir werden natürlich jetzt nicht Themen aus allen Ihren Bereichen dran bekommen. Wir haben uns ein paar interessante ausgepickt und wir starten mit dem Sport. Ein Thema, das auch immer wieder sehr kontrovers, jetzt im Moment ruht es gerade ein bisschen, aber es gibt immer wieder sehr viele auch emotional geführte Kontroversen. Und da stelle ich einfach mal die ganz einfache Frage, die Sie ja ganz schnell beantworten können, Frau Mann. Wann kommt denn der Orange Campus?
Der kommt, sobald wir uns geeinigt haben, wie das weitere Prozedere genau läuft. Also Sport ist grundsätzlich ja ein emotionales Thema, das ist gut und richtig so. Und wir haben erstens, das darf man mit Fug und Recht sagen, in Deutschland eine der besten Sportförderungen, was einfach die Ausstattung angeht. Wir hatten vor 2 Jahren eine Sportentwicklungsdebatte, hatten ein externes Institut beauftragt, die uns beraten sollten, was wir noch besser machen können. Die haben gesagt, ihr habt im Grunde schon alles, was anderswo die Sportvereine, wofür anderswo die Sportvereine kämpfen. Insofern sind wir eigentlich gut aufgestellt und jetzt haben wir zum Glück, muss ich sagen, viele Vereine, die mit wirklich großen Vorhaben loslegen. Das freut uns, weil viele Vereine hier auch sehr erfolgreiche Arbeit machen. Gleichzeitig bringt es aber natürlich die Stadt auch so ein bisschen in Zugzwang, weil da viel auch monetäre Unterstützung gefragt ist. Und das ist selbst in Ulm nicht so ganz ohne. Aber konkret zum Orange Campus. Es passiert aktuell einiges, auch wenn es nach außen nun nicht mehr so laut ist. Wir sind in Gesprächen über die konkrete Ausgestaltung des Projekts. Aktuell geht es darum, das Grundstück, das ja den beiden Städten gehört, so aufzuteilen, dass der Teil des Orange Campus, der vorrangig gewerblich betrieben werden soll, also wirklich mit Profitabsicht auch, um den Rest zu finanzieren, dass der vom Grundstück her abgetrennt wird, sodass wir von Seiten der Städte eben für den sportlichen Teil vor allem uns mit engagieren können und nicht für den Teil, der eben auch gewinnorientiert arbeitet. Und sobald das gelungen ist, da bin ich sehr guter Dinge, dass das nicht mehr lange dauern wird, dann steigen wir wieder ein in die ganz konkrete Frage Sportförderung, in welchem Umfang, wofür.
Das heißt, da liegt jetzt erstmal der sportlich-bildliche Ball beim Verein BBEU 01, dass die das erstmal diese Trennung klar hinbekommen und diese Ausweisung.
Das ist eine gemeinsame Sache. Also muss Stadt und Verein sich einigen, finden aktuell Gespräche statt und dann muss es im Grundbuch verankert werden. Das sieht aber im Moment ganz gut aus. Und für den sportlichen Teil gehen wir selbstverständlich auch im Rahmen der Sportförderrichtlinien mit, also mit mindestens 3 Millionen plus dann noch einiges obendrauf. Und das ist, finde ich, auch schon mal ein Wort.
Es besteht also generell Konsens, dass es kommen soll und die Stadt möchte auch, dass es kommt.
Die Stadt möchte auf jeden Fall, dass der Verein sich super weiterentwickeln kann. Und was strittig war, das kann man, glaube ich, offen sagen, ist die Frage der Größe des Campus und der genauen Ausgestaltung. Und da sind wir aber im Moment auf einer Linie, wo ich sehr zuversichtlich bin, dass wir bald eine Lösung finden.
Also sind es noch Detailfragen, die so ein bisschen ausgelotet werden müssen, aber im Großen und Ganzen geht es jetzt nicht darum, ob das Projekt generell steigen wird. Könnte natürlich noch sein, weil es ja noch keine festen Vereinbarungen gibt, aber es sieht ja recht gut aus. Aber Sie können jetzt noch keine zeitliche Vorgabe irgendwie machen, dass Sie sagen, bis dann könnten wir oder dann müssen wir vielleicht auch, weil irgendwelche Fördergelder dranhängen oder sind wir da nicht unter Zugzwang in irgendeiner Form?
Nee. Von Fördergeldern sind wir da Gott sei Dank nicht abhängig, von externen, die jetzt auslaufen. Insofern haben wir die Zeit, die wir brauchen, um das sauber aufzustellen. Und das ist bei einem Projekt in einer Größenordnung von 20 Millionen auch, glaube ich, ganz gut, dass man da versucht, am Anfang die richtigen Schritte zu machen und das so alles aufzustellen, dass es dann auch wirklich zukunftsfähig ist. Und dann wird natürlich die Frage sein, was bringt die Stadt genau ein, was bringt der Württembergische Landessportbund, wobei das nicht viel ist, und kann der Verein dann den Rest wuppen. Aber wir stehen auf jeden Fall hinter dem Sportprojekt.
Gut, also das heißt, wir sind recht guter Dinge. Dass das Ganze in Neu-Ulm steht, trifft Sie emotional nicht als Bürgermeisterin von Ulm? Oder spielt es dann in irgendeiner Form die Rolle?
Nein, das spielt eigentlich keine Rolle. Wir arbeiten mit Neu-Ulm ja an vielen Stellen super zusammen und die Arena steht auch in Neu-Ulm. Das schmerzt den einen oder anderen Ulmer, aber ich verstehe uns schon als Region und insofern sind wir gemeinsam natürlich mit dem Ziel unterwegs, dass es gut vorangeht.
Also kann das Geld auch mal nach Bayern führen, laufen, was in manch anderen Projekten ja nicht immer ganz so einfach ist mit der Landesgrenze, ne?
Ja, die Landesgrenze ist natürlich an vielen Stellen formal hinderlich, das ist ganz klar, aber ich glaube, wir machen das Beste draus und schauen, dass wir es trotzdem hinkriegen.
Okay, dann werden wir gucken, dass wir den Herrn Dr. Stoll auch mal in die Sendung kriegen, dass wir ihn mal bei ihm auch nochmal nachfragen können, wie es denn ausschaut, ob jetzt der Konsens näher herangerückt ist. Dann wird es dann nochmal eine Gemeinderatssitzung geben, wo das Ganze beschlossen werden muss. Das heißt, es wird alles auf alle Fälle noch ein bisschen sich herauszögern. Es ist nicht damit zu rechnen, dass jetzt in den nächsten Monaten der Baubeginn schon ist, denke ich mal, ne? Bis die Gelder dann auch freigegeben werden.
Ja, auf jeden Fall brauchen wir natürlich Gemeinderatsbeschlüsse, das ist ganz klar bei Summen in der Größenordnung. Aber wie gesagt, sobald die vertraglichen Voraussetzungen da sind, gehen wir jederzeit in den Gemeinderat und da ist die Stimmung ja auch ganz gut.
Gut, sehr schön. Dann haben wir die erfolgreichen Basketballer hoffentlich mit dem Orange Campus abgeschlossen. Und man, die Fußballer jetzt nicht, wenn wir beim Thema sind, hinten runterfallen lassen. Wie ist da eigentlich der aktuelle Stand der Dinge? Der Fußballverein, der nutzt ja das Stadion und das Gelände, das bleibt weiterhin städtisch. Da sind jetzt nur Renovierungsarbeiten. Oder gibt es da auch mal jetzt aktuell Neuigkeiten zu berichten?
Nein, das Stadion bleibt weiterhin städtisch. Da haben wir auch, da arbeiten wir auch kontinuierlich dran, eigentlich an der Sanierung. Ist ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Mhm. Und das wird sowohl von den Schulen genutzt als auch insbesondere für Leichtathletik hatten wir auch schon deutsche Meisterschaften mehrfach, als auch für den Fußball. Es bleibt erstmal bei diesem Multifunktionsstadion und ich sag mal, wenn dann in 5 Jahren der SSV dann doch wieder in der zweiten Liga spielt, dann wird man nochmal drüber nachdenken müssen, was man dann tut. Aber aktuell bleiben wir mal so.
Die Generalsanierung, die auch von einigen mal gefordert worden ist, womit Stadion neu, Umkleidetrakt neu, die ist also im Moment nicht direkt greifbar.
Wir machen einiges am Stadion, aber wir haben uns aktuell nicht dazu entschlossen, jetzt die Tribüne, das war ja mal das Thema gewesen, die Sitztribüne massiv zu erweitern. Wir werden aber ein Umkleidegebäude zusätzlich bauen und die Infrastruktur verbessern, sodass wir auch zukünftig wettbewerbsfähig sind.
Sehr schön. Ganz schön, sehr gute Zeiten, hoffentlich zumindest ist das, was die Stadt dazu beitragen kann. Das Sportliche liegt ja nicht in ihrer Hand. Also das heißt, es ist schon mal vom alles von den Voraussetzungen her gegeben.
Aber sehr wir schön. Haben noch eine tolle Nachricht vom Sport, die kann ich, würde ich jetzt eigentlich gerne noch platzieren.
Gerne.
Der VfB ist ganz neu mit der Baseballmannschaft in der Bundesliga. Am Samstag ist das erste Spiel um 12 Uhr. Also da lohnt sich es auf jeden Fall auch vorbeizuschauen.
Sehr gut. Dann machen Sie gleich hier Werbung für den VfB Ulm. Sehr gut. Also wenn die Frau Bürgermeisterin schon Werbung macht, dann auf alle Fälle hingehen zum VfB Ulm. Gut, dann machen wir jetzt eine ganz kleine musikalische Pause und steigen dann in den Bereich Soziales. Ein neuer Track von den Moonfires vom guten Alex Pudo, Kill Me With The Rain, und dann geht's gleich weiter mit der Frau Mann hier bei Radio Free FM bei der Plattform. Die Moonfires bei Radio Free FM bei der Plattform, und wir sind wieder hier mit der zweiten Bürgermeisterin der Stadt Ulm, Frau Iris Mann, und wir kommen jetzt zu dem Bereich Soziales, ein Thema, das Sie eingebracht haben, das Ihnen am Herzen liegt, das Projekt Drehscheibe. Worum handelt es sich denn da, Frau Mann?
Es geht im Grunde darum, dass wir versuchen, für Menschen, die es am Wohnungsmarkt schwer haben, selbst eine Wohnung zu finden, Wohnraum zu akquirieren. Das heißt, wir wollen Leute, die leerstehenden Wohnraum haben oder die was zu vermieten haben, dazu motivieren, mit uns zusammenzuarbeiten, damit auch die Menschen, die alleine schwer eine Wohnung finden, eine Chance haben, ganz normale Wohnungen zu beziehen.
Also das heißt, es wendet sich vorwiegend an Menschen, die jetzt finanziell nicht so betucht sind oder sonstige Hindernisse haben und die auf dem etwas engen Ulmer Wohnungsmarkt nicht so sofort zum Zuge kommen.
Denen wollen wir helfen, und unser Appell wendet sich natürlich vor allem an Menschen, die Wohnungen haben, die möglicherweise irgendwo etwas leer stehen haben, die möglicherweise eine Wohnung nicht vermietet haben, weil sie Sorge haben, sie könnten Stress mit dem Mieter bekommen oder ähnliches. Da wollen wir als Stadt praktisch reingehen mit gewissen Garantien und die Leute ermutigen, diesen Wohnraum eben trotzdem zur Verfügung zu stellen. Weil wir wissen es alle, Wohnungen sind knapp in Ulm, und ich sag mal, je weniger Geld man hat oder je größer sonstige Vorbehalte oder Vorurteile vielleicht sind der eigenen Person gegenüber, umso schwieriger hat man es natürlich.
Wie sieht denn dann die Hilfe von der Stadt konkret aus?
Wir haben eine Kollegin, die sich ganz speziell um dieses Thema kümmert. Da können potenzielle Vermieter sich melden. Und dann übernimmt die Stadt ein Jahr lang praktisch eine Art Gewährleistung, dass die Miete auf jeden Fall bezahlt wird, dass die Person, die in der Wohnung wohnt, da hat der Vermieter oder die Vermieterin natürlich auch Mitspracherecht, dass die Person oder die Personen sozialpädagogisch betreut und begleitet werden, und wir sind immer ansprechbar für die Eigentümer der Wohnung. Das heißt, wenn irgendwas je nicht funktionieren sollte, dann kann man sich bei der Kollegin melden und die regelt das, unterstützt, redet mit den Mietern, macht entsprechende Hilfeangebote etc. pp.
Der Mietvertrag läuft aber dann zwischen dem Hausbesitzer und der Stadt, oder tun gleich die Leute, die einziehen, diesen Mietvertrag dort unterschreiben?
Die Stadt ist ein Jahr über so eine Kooperationsvereinbarung praktisch in der Vollverantwortung, aber das Ziel ist natürlich schon, dass die Mieter bzw. die Leute, die eingezogen sind, dann in ein ganz reguläres Mietverhältnis eintreten können und dass der Mietvertrag direkt zwischen Vermieter und Mieter geschlossen wird. Wir wollen sozusagen durch diese Begleitung und durch diese Garantie im ersten Jahr ganz intensiv, dann noch für 2 Folgejahre übernehmen wir auf jeden Fall auch die Garantie, dass die Miete bezahlt wird. Da wollen wir einfach eine Sicherheit bieten, dass der Vermieter erstmal schauen kann, was sind das für Leute, funktioniert das, ist es in Ordnung, und kann ich da mit gutem Gewissen auch einen Mietvertrag direkt mit den Menschen, die dann in der Wohnung wohnen, abschließen.
Also das bedeutet für den Vermieter, er geht jetzt nicht das Risiko ein, einen Mietvertrag zu haben und dann mit unglaublichen Problemen belastet. Seine Miete wird nicht bezahlt, es wird randaliert, die halten sich an nichts und steht dann mit seinen Problemen alleingelassen da, sondern die Stadt Ulm sagt, wir garantieren euch, die Miete wird bezahlt, für Probleme haben wir einen Ansprechpartner, wir sind da, um die Probleme zu lösen und wir können auch, wenn es gar nicht mehr lösbar ist, jemand anders in der Zeit reinsetzen. Und wenn sich das dann sozusagen bewährt hat, ja, dann geht es als reguläres Mietverhältnis weiter.
Ganz genau so ist es. Das ist gut auf den Punkt gebracht. Und sollte je irgendwas schief gehen, dann sind wir auf jeden Fall da. Dann kann man auch, was jetzt noch nie passiert ist, toi toi toi, aber dann wäre es auch möglich, dass die Menschen wieder ausziehen, dass wir nachbelegen oder dass auch eine Wohnung zwischendurch mal saniert wird auf unsere Kosten, wenn denn je irgendetwas in die Brüche gegangen ist, aufgrund eben von Beschädigungen durch den Mieter. Da wollen wir einfach die Sicherheit geben. Leute, ihr seid dann nicht mit unglaublichen Rechtsstreitigkeiten sofort konfrontiert, wenn ihr aus einem Mietvertrag rauskommen wollt, sondern es ist im Grunde ein Mietverhältnis auf Probe und wenn es je nicht funktionieren sollte, dann kann man das jederzeit beenden.
Also ist es im Prinzip für die Hausbesitzer risikolos, weil im schlimmsten Fall immer die Stadt da ist und dann einspringen sollte, wenn was auch immer schlimmstenfalls passieren kann.
Ganz genau so ist es. Und da wollen wir einfach ein bisschen Sicherheit schaffen, dass Vermieter sich auch das zutrauen, nicht die Angst haben, dann alleine dazustehen. Und wir erhoffen uns eben einfach, dass dadurch Menschen auch Wohnungen finden, die sonst ein bisschen schwerer haben, weil sie entweder vielleicht ein psychisches Problem haben oder alleinerziehend sind und Vermieter sich sonst fragen, klappt das mit der Miete alles und so weiter. Da bieten wir einfach die Sicherheit und wir glauben schon, dass wir als Stadtgesellschaft alle miteinander auch eine Verantwortung dafür haben, dass alle hier angemessen wohnen können und wo wir da unterstützen können, tun wir das gern.
Bleiben wir nochmal kurz bei der Vermieterseite, sicherlich auch ein wichtiges Thema. Was zahlen Sie? Zahlen Sie dann irgendwelche Dumpingpreise nur im Low-Budget-Bereich oder gibt's da, nach welchen Kriterien wird das bemessen? Weil das natürlich auch eine der ganz großen Fragen natürlich ist, wenn ich vermieten möchte. Ne?
Natürlich, also wir zahlen im Grunde das, was in den Sozialhilferichtlinien die Mietobergrenze ist. Das heißt, das, was ganz regulär als Mietsatz angesetzt wird, wenn jemand zum Beispiel Hartz IV bekommt oder eine andere Sozialleistung.
Und für die Vermieter ist es dann relativ sorglos, das heißt, die melden sich dann bei der Stadt, bei der Kollegin, die das macht und sagen hier, ich hätte die Wohnung und von da an werden die quasi an die Hand genommen und dann werden Verträge vorbereitet oder Gespräche geführt oder Informationen gegeben und dann muss man sich quasi dann um nichts mehr kümmern.
Ganz genau, dann kommt die Kollegin vorbei, schaut sich das an, schaut, was gegebenenfalls zu tun ist und überlegt dann, für wen diese Wohnung geeignet sein könnte. Dann werden Vorschläge gemacht für die Vermieter und sobald man sich dann einig ist und sagt, das probieren wir jetzt mal, dann kann das losgehen und wie gesagt, sollte dann, wenn jemand eingezogen ist, sollten dann irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen, dann kann man jederzeit die Kollegin anrufen und sie kümmert sich dann.
Gibt es sonst noch irgendwelche Leckerlis, Zuckerchen für die Hausbesitzer, die das diese Hemmnis an vielleicht etwas schwierigeres Klientel zu vermieten nehmen sollen? Gibt es noch wo man profitieren kann, wenn man sich jetzt aufrafft, um seinen leeren Wohnraum zu vermieten?
Ja, wir können auf jeden Fall anbieten, wenn sich jemand dazu bereit erklärt, 5 Jahre die Wohnung zur Verfügung zu stellen, dass wir dann auch einen Sanierungszuschuss bezahlen beziehungsweise bestimmte Sanierungskosten übernehmen, sodass auch Wohnungen, die jetzt vielleicht schon länger leer standen beispielsweise, wo man sagt, na gut, da kann man jetzt gar nicht sofort einziehen, dass da nicht der Vermieter dann die Sanierung übernehmen muss, sondern dass wir das tun.
Das heißt, Sie fahren in Ulm nicht den Weg, wie das manche Kommunen sich überlegen, mit Strafe für leerstehenden Wohnraum, ist ja auch geplant, sondern Sie wollen Anreize schaffen, dass die Leute das machen, weil sie sagen, jawohl, das ist eine gute Sache. Zum einen habe ich die Möglichkeit, dass ich einen Zuschuss zur Sanierung bekomme und zum anderen habe ich die Sicherheit, einen Ansprechpartner. Das soll also die Vermieter hier in Ulm reizen.
Ganz genau so ist es. Also ganz grundsätzlich sind wir der Meinung, dass Motivation immer erstmal besser ist wie Zwang, solange man damit etwas erreichen kann. Und Ulm hat ja eine starke Bürgergesellschaft mit vielen Leuten, die sich intensiv engagieren. Und da hoffen wir einfach, dass sich das auch bei solchen Projekten bemerkbar macht, dass man da ein Stück weit auch in die gemeinsame Verantwortung geht. Mhm. Und bisher sind wir auch ganz zuversichtlich.
Und für welches Klientel ist es jetzt vorgesehen? Also wer soll dann da einziehen? Was sind es dann für Leute, wenn ich das jetzt vermiete? Wo bringt die Stadt die her? Wen schleppt die mir da an?
Das sind Leute, die eben entweder im Sozialleistungsbezug sind, das heißt, die arbeitslos sind schon länger und die Hartz IV beziehen. Es sind Leute, die beispielsweise, ich habe es vorher schon gesagt, eine psychische Erkrankung haben und deswegen eine Zeit lang nicht mehr arbeiten konnten. Es sind Leute, die aus anderen Ländern nach Ulm geflüchtet sind und die jetzt hier eben eigenen Wohnraum benötigen. Oder da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Leute, die nach einer langen Reha irgendwo wieder unterkommen müssen in eigenem Wohnraum, aber die eben jetzt nicht fest im Berufsleben stehen aktuell. Da erleben wir, dass Vermieter häufig Sorge haben, eben ob das mit der Miete auch so funktioniert. Und da sagen wir, das garantieren wir euch für die Zeit und das könnt ihr einfach ausprobieren.
Und die Stadt trifft da also quasi als Makler auf. Auf der einen Seite können die Interessenten sich melden, auf der anderen Seite hat dann die Stadt einen Pool an interessierten Mietern, die sie auftut, und dann bringt sie die sozusagen zusammen und regelt es für beide Seiten natürlich dann auch. Das heißt, auch die Leute, die Wohnraum suchen, die werden auch angesprochen und können sich dann auf irgendeine Warteliste oder sowas setzen lassen, oder wie funktioniert das dann? Und
also das funktioniert überwiegend über Träger. Das heißt, die Leute, um die wir uns kümmern wollen, die sind in aller Regel irgendwo in einer Einrichtung oder von einem Sozialhilfeträger betreut. Einfaches Beispiel, wenn beispielsweise eine Frau mit ihren Kindern im Frauenhaus Zuflucht sucht, weil sie eben zu Hause beispielsweise häuslicher Gewalt ausgesetzt ist, dann kann das Frauenhaus sich bei der Drehscheibe Wohnen melden. Wenn diese Frau an einem Punkt ist, wo sie sagt, jetzt kann ich auch wieder alleine wohnen, jetzt würde ich gerne eine eigene Wohnung beziehen, und dann kann die Kollegin von der Drehscheibe Wohnen eben schauen, haben wir irgendwo in dem Pool oder gibt es irgendwo einen Vermieter, der eine Wohnung zur Verfügung stellen könnte, die für diese Kleinfamilie genau richtig ist. So läuft das.
Mhm, gut, das heißt, Ihr Appell geht jetzt primär an Leute, die Wohnraum besitzen, den vermieten wollen oder auch im Moment sich nicht ganz sicher sind, ob sie den vermieten sollen. Und dann ist es der Aufruf jetzt an alle, mal daheim nachzugucken, ob noch eine Wohnung zufällig frei ist. Und dann sollen die bei Ihnen anrufen, oder wie sollen die dann vorangehen?
Ja, ganz genau. Das ist der Aufruf. Und zwar ist es völlig gleich, auch ob es sich um ein kleines Einzimmer-Apartment handelt oder womöglich um ein ganzes Haus. Also da kann man sich, egal wie groß oder klein die Wohnung ist, gerne bei uns melden. Und wir schauen dann eben uns das gemeinsam an. Selbstverständlich werden auch Interessen des Vermieters berücksichtigt. Da wird jetzt niemand einfach reingesetzt, sondern da geht man ins Gespräch und schaut, was könnte denn passen, was kann sich der Vermieter vorstellen und wer hat Bedarf. Und dann schauen wir, dass das eine zum anderen kommt. Also herzlich gerne einfach melden, zum Beispiel an info@ulm.de oder direkt bei der Abteilung Soziales kurz die Angebote durchgeben.
Also auf der Homepage der Stadt Ulm oder info@ulm.de anrufen oder gleich bei der Frau Mann fragen, ich habe hier eine Wohnung übrig. Und dann wird man von der Frau Czerwinka weiter verbunden und weitervermittelt.
Ganz genau.
Oder im Notfall auch bei Radio Free FM, weil wir geben dann auch gerne die entsprechenden Adressen weiter, wenn es hier Fragen gibt. Also bei der Stadt Ulm, bei der Abteilung Soziales, info@ulm.de schreiben, wenn ich Wohnraum habe, den ich zur Verfügung stellen möchte. Und wenn ich vielleicht auch sage, okay, ich habe sogar was, was ich jetzt nicht selber im Moment noch sanieren und renovieren möchte, aber wenn ich dann einen kleinen Zuschuss kriege und dafür 5 Jahre garantierte Mieteinnahmen habe mit der Stadt Ulm als Bürger, gehe ich das Ganze ein. Also dann wollen wir den leeren Wohnraum in Ulm herausfischen, und dann tut man ja, man tut ja doppelt was Gutes, man tut sich was Gutes, weil man ja dann ein leer stehendes Objekt vermietet mit der Sicherheit, dass die Stadt Ulm als Bürger und als Mietzahler einspringt, und man gibt auf der anderen Seite Leute eine Möglichkeit, die sonst relativ schwierig auf dem Wohnraumsektor haben.
Genau, und der Gebäudesubstanz tut man am Ende auch noch was Gutes, weil leerstehende Wohnungen verfallen einfach auch schneller. Also insofern eine Situation, bei der alle nur gewinnen können, glaube ich.
Jetzt bin ich trotzdem mal ein bisschen gemein zu Ihnen und sage, ist es jetzt der Tribut der Stadt Ulm an eine nicht so vorausschauende soziale Wohnungsbaupolitik?
Ach, wissen Sie, man kann natürlich in der Vergangenheit immer irgendwie Fehler suchen und im Nachhinein ist man in aller Regel klüger. Aber das Thema Wohnraumpolitik ist ja allgemein in Deutschland sehr stiefmütterlich behandelt worden über viele Jahrzehnte. Da ist Ulm in guter oder schlechter Gesellschaft, wie man das eben sehen will. Ich glaube aber, dass man hier relativ bald dann doch die Zeichen der Zeit erkannt hat. Und wir sind da seit 2012 mindestens aus dem Sozialbereich. Da haben wir eine intensive Kampagne gestartet, dabei auch politisch Druck aufzubauen. Und inzwischen jetzt ja schon seit 2 Jahren an dem Punkt, wo die Stadt auch ganz bewusst Wohnraum neu entstehen lassen möchte und das Ziel sich gesetzt hat, 700 neue Wohneinheiten pro Jahr zu errichten beziehungsweise Grundstücke zu verkaufen, dass das geschieht. Und das ist schon eine richtige Menge Holz ab dem Zeitpunkt, ab dem man eben erkannt hat, okay, jetzt wird's eng, jetzt müssen wir was tun.
Wo entstehen die jetzt beispielsweise oder wo sind die geplant, kann man das schon sagen? Oder gibt es sogar vielleicht schon welche?
Es gibt schon ganz viele, ein Unterschied. Ich meine, man braucht nur durch die Stadt zu gehen, an jeder Ecke steht ein Baukran. Ne? Es passiert viel im Bereich Nachverdichtung, das ist so ein böses Wort, das viele gar nicht gerne hören, weil es natürlich immer auch für Spannungen sorgt bei denjenigen, die jetzt ein Gebäude plötzlich vor die Nase gestellt bekommen. Es gibt aber auch natürlich neue Wohngebiete. Jetzt aktuell am Safranberg wird einiges neu gebaut. Wir haben in der Erschließung jetzt das ganze Areal am Weinberg, da wo früher die Hindenburg-Kaserne stand. Und sonst sind es eben viele, viele kleinere Gebiete auch.
Nochmal zurückzukommen zu dem Projekt Drehscheibe. Wann ist das Ganze gestartet? Ist es jetzt was ganz Frisches? Gibt es das schon eine Zeit lang oder ist es jetzt gerade eben ganz aktuell gestartet worden?
Also es ist ziemlich neu. Wir haben den Beschluss, dass wir das machen können, seit einem Dreivierteljahr in etwa. Wir sind aber bereits seit 2015/16 im Grunde schon so unterwegs und haben Erfahrung gesammelt. Damals ausgehend von der Situation, dass wir viele Menschen hatten, die nach Ulm geflüchtet sind, für die wir sehr schnell Wohnraum gebraucht haben. Da haben wir einfach dann kurzfristig einen Kollegen eingestellt, der nichts anderes gemacht hat, als eben Objekte anzumieten beziehungsweise in Verhandlungen zu treten. Und aus der Erfahrung heraus haben wir gesagt, das ist ein Thema, das hat Potenzial, das sollten wir weiterverfolgen, auch in dem Moment, in dem jetzt diese akute Erstunterbringung für Flüchtlinge keine Rolle mehr spielt.
Also ist es quasi daraus hervorgegangen und wurde jetzt sozusagen erweitert, um alle Arten der Bedürftigen in Ulm unterzubringen.
Ganz genau so ist es. Und wir haben jetzt natürlich eine etwas andere Situation, weil wir dauerhaften Wohnraum suchen. Für das Thema Erstunterbringung Flüchtlinge, da hatten wir viele Objekte auch, wo jemand gesagt hat, na gut, das ist ein Gebäude, in 2-3 Jahren wollte ich es ohnehin abreißen, könnt ihr so lang haben. Das war natürlich etwas leichter, solche Häuser zu bekommen. Aber wie gesagt, es gab auch andere Angebote und da sehen wir einfach die Chance, da jetzt eben auch anderen Leuten eine Möglichkeit zu verschaffen, eigene Wohnungen zu beziehen.
Sehr gut. Das Projekt Drehscheibe der Stadt Ulm Abteilung Soziales für all diejenigen, die Wohnraum zur Verfügung stellen möchten. Die Stadt Ulm tritt hierbei als sicherer Bürger auf mindestens 1 Jahr oder 3 Jahre, haben wir gesagt.
Drei. Ne?
3 Jahre. Mhm. Wenn man 5 Jahre sich sozusagen verpflichtet, gibt es sogar eventuell einen Sanierungszuschuss und es ist völlig risikofrei, weil immer eine Mitarbeiterin der Stadt Ulm als Ansprechpartnerin da ist, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Rundum sorglos Paket. Perfekt. Wer da was hat und Wohnraum übrig hat, der meldet sich entweder bei info@ulm.de oder gleich bei der Frau Jauch, kann er auch machen, a.jauch@ulm.de oder er fragt nochmal bei Radio Free FM nach oder guckt auf die Homepage der Stadt Ulm Projekt Drehscheibe Wohnraum, den wir hier bei der Stadt Ulm jetzt suchen. Sehr schön. Wunderbare Sache. Haben wir noch was Wichtiges zum Projekt Drehscheibe vergessen oder ist es so im Großen und Ganzen?
Das ist im Großen und Ganzen das, was es gut auf den Punkt gebracht hat und ich würde mich riesig freuen, wenn wir den einen oder anderen Anruf oder eine Mail bekommen in den nächsten Tagen, denn das ist wirklich eine wichtige Sache.
Jawohl, persönlicher Appell von der Bürgermeisterin, von der Frau Mann, also bitte alle zahlreich melden. Kurze musikalische Unterbrechung, dann geht's weiter mit der Bürgermeisterin hier bei der Plattform. Radio Free FM, die Plattform um 16:36 Uhr. Die zweite Bürgermeisterin der Stadt Ulm, Frau Iris Mann, ist heute bei uns zu Gast. Und jetzt gehen wir vom Abteilung Soziales wieder zur Kultur. Und wir kommen zu einem ganz, ganz großen Projekt, das wohl ein sehr wichtiges Aushängeschild der Stadt werden soll, wenn man das so sehen kann. Wilhelmsburg nennt sich dann gleich Wilhelmsburg 2030. Was heißt es? Wollen Sie bis 2030 fertig sein oder wie kommt es zu diesem Namen?
Wir wollen bis 2030 auf jeden Fall ein großes Stück weiter sein, sagen wir es mal so. Und der Name ist so entstanden, dass wir gesagt haben, es muss uns auf jeden Fall klar sein bei einem Projekt in dieser Größenordnung, dass das nicht in 3 Jahren komplett vom Tisch ist, sondern dass man da tatsächlich einen langen Atem braucht. Wir sind auch schon seit ein paar Jahren dabei, uns intensiv damit zu beschäftigen und das ist eine super spannende Angelegenheit. Aber ein Projekt in der Größe, an die sich bis dato auch noch niemand rangetraut hat. Und insofern ist es echt spannend.
Erklären Sie doch mal ganz kurz in groben Zügen, worum es da geht. Man hat das relativ brachliegende, nicht ganz kleine Gelände der Wilhelmsburg, wo ja auch schon was draufsteht, ne?
Ja, da steht die Zitadelle der Bundesfestung Ulm-Neu-Ulm. Ein riesengroßes Bauwerk mit rund 40.000 Quadratmetern. Wenn man das mal so in Eigenheimgröße umrechnet, dann wird einem relativ schnell klar, oh, das ist eine ganze Menge. Ich finde, es ist immer ganz anschaulich, wenn man sich vor Augen führt, dass das Ulmer Münster komplett im Innenhof der Wilhelmsburg Platz hätte. Also man könnte das da reinstellen. So groß ist das Ding. Steht leer. Die Stadt hat das übernommen vor über 30 Jahren. Und es gab viele Ideen im Laufe der Zeit, was man damit tun könnte, aber ich habe es vorhin schon angedeutet, das Volumen, um das es sich da handelt und auch was es an Sanierungsbedarf bedeutet, ist so groß, dass man das nie in Angriff genommen hat bis dato. Jetzt haben wir seit rund 4 Jahren einen Prozess, wo wir gesagt haben, hey, es ist so eine tolle Location und es hat so viel Potenzial, dass man da unbedingt was draus machen sollte. Und wir wollen es aus dem Dornröschenschlaf so ein bisschen aufwecken, liegt ja etwas abgeschieden da oben auf dem Michelsberg und haben zunächst eine Konzeptentwicklungsphase gemacht, wo wir mit vielen Experten aus Ulm, aber auch aus, kann ich sagen, aus dem gesamten westeuropäischen Raum, die sich mit solchen Konversionsprojekten beschäftigt haben, wo wir überlegt haben, was könnte da passieren. Und wir haben toi 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 auch mit dem Gemeinderat einen Konsens erzielen können, dass der Schwerpunkt sein soll Kultur- und Kreativwirtschaft. Wir haben alle 2 Jahre oben ja schon ein tolles Open Air des Ulmer Theaters und insofern ist das jetzt auch nicht so weit hergeholt. Ja, und seitdem arbeiten wir sehr kontinuierlich dran. Zum einen ein paar Dinge baulich zu verbessern, sodass man überhaupt bestimmte Räume bespielen kann. Gott sei Dank haben wir da den Zuschlag bekommen in einem Projekt, nationale Projekte des Städtebaus, das ist Bundesbauförderung. War ein relativ aufwendiges Bewerbungsverfahren, aber wir haben jetzt für 3 Jahre eben rund 5 Millionen und müssen selbst nochmal 2 Millionen beisteuern, um dort oben Dinge zu verbessern. Und parallel machen wir einzelne Projekte und testen jetzt vermehrt aus, was könnte denn da oben wirklich funktionieren, was kann man in diesen Räumen machen, die super toll, aber auch sehr eigenwillig sind. Also es funktioniert dort auch nicht alles.
Das heißt, es sollen dann die gesamten Räumlichkeiten genutzt werden? Das ist ja sehr ambitioniert dann, oder?
Ja, deswegen 2030 vielleicht. Aktuell haben wir, ich sag mal, noch nicht mal 1/6 der Räumlichkeiten, die man nutzen kann. Mhm. Aber wir haben eben im vergangenen Jahr für die Infrastruktur, die das Theater benötigt, ein bisschen was ausgebaut, sind jetzt dieses Jahr dabei, im Innenhof einiges zu machen, plus nochmal einige Räume zusätzlich. Und ein ganz großes Thema war, was leider viel Geld schluckt, von dem man relativ wenig sieht, dass wir erstmal eine weitere Zufahrt schaffen mussten und eine Brücke neu bauen. Alles immer mit Denkmalschutz abgestimmt und deswegen auch nicht ganz einfach, die eine Zufahrt in den Innenhof bietet, in die man über die man eben auch mit größeren Gerätschaften da reinfahren kann.
Das heißt, die grobe Infrastruktur steht, also für die Vollnutzung noch nicht, aber dass man jetzt mal den nächsten Schritt vollziehen kann. Und ist es dann so gedacht, dass dann das Theater oder wer auch immer da sagen kann, ich möchte diesen Raum für diese Veranstaltung, oder soll dann auch wirklich fest vor Ort etwas installiert werden, dass quasi das Theater dann einen Ableger hat und die dann regelmäßig die Bühne bespielen, oder wie ist das gedacht?
Das ist noch relativ offen. Mhm. Wir stellen uns, oder ich stelle mir allerdings schon vor, dass dort auch Leute dann dauerhaft sind. Für dieses Jahr machen wir es noch so, da haben wir so eine Art Projektförderung ausgeschrieben. Das heißt, man konnte sich bewerben mit Dingen, die man dort einfach ausprobieren will. Das fängt an von einfachen Veranstaltungsprojekten, die man schon kennt. Da gab es Bewerbungen, aber auch bis hin zu Leben und Arbeiten an einem bestimmten Projekt oder künstlerische Erforschung von bestimmten Raumkonstellationen mit entsprechenden Objekten oder Performances oder, also ganz unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, es wird zunächst eine Kombination geben können aus Veranstaltungen, vielleicht ein bisschen Gastronomie auf der einen Seite und auf der anderen Seite Leuten, die dort beispielsweise Ateliers oder so Coworking-Arbeitsgelegenheiten gemeinsam nutzen und tatsächlich dann auch dauerhaft dort vor Ort sind.
Was wäre denn Ihre Vision, auch ruhig auch mal utopisch, im Bestfall, wenn Sie es träumen könnten, wie würde es denn da oben dann ausschauen, 2035, sagen wir mal so, wenn sich es etabliert hat?
Im Bestfall wäre es aus meiner Sicht im Grunde ein wie ein eigenes Stadtviertel mit einer bunten Mischung an kreativen Leuten, die künstlerisch, aber vielleicht auch wissenschaftlich, vielleicht auch technisch dort Dinge erarbeiten, wo vieles passiert, wo viel Unvorhergesehenes auch passiert, wo Freiräume sind, Leute sich ausprobieren können und einfach eine super angenehme Atmosphäre ist für Menschen, die irgendwo sich kreativ entfalten wollen. Und dass diese Location darüber hinaus, eben weil es diese Atmosphäre dort gibt, auch tatsächlich für die Stadtbevölkerung einen ganz anderen Stellenwert hat, dass man gern dorthin geht, dass man sich dort aufhält, dass man was zu tun hat vielleicht. Vielleicht geht man auch einkaufen, geht mindestens mal was trinken. Oben ist einfach ein lebendiges Kreativviertel wird.
Also ist der Schwerpunkt nicht unbedingt nur auf Kultur, sondern generell Kreativität ist da gefragt. Das heißt, deshalb sind Sie jetzt auch noch ganz offen. Also kann jetzt auch einer, wenn er jetzt eine noch, auch wie auch immer geartete, abstruse Idee hat, sagen, ach, liebe Stadt, hört euch doch mal an, das und das, sind Sie erstmal prinzipiell, hören Sie erstmal zu?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind prinzipiell erstmal offen für ganz vieles, was kreativ ist, durchaus auch mal produzierend sein kann oder vielleicht auch Dienstleistungen unterschiedlicher Art. Und wir haben, wie gesagt, ein paar Räumlichkeiten, die wir selbst vermieten können und suchen aber zeitgleich, und das ist natürlich jetzt die große Herausforderung, auch Leute, die Lust haben, die Möglichkeiten haben, auch dort mit zu investieren. Denn wie gesagt, wir haben erst einen kleinen Teil ausgebaut und werden das sicherlich nicht alles aus städtischen Mitteln auch stemmen können.
Wenn Sie da jetzt die Wissenschaft ins Spiel bringen, kann dann die Uni da auch so eine Abteilung machen oder ist es nicht vorgesehen oder würde sowas nicht funktionieren?
Könnte sehr gerne, sind wir und waren wir auch schon im Gespräch, okay. Auch mit der Hochschule, da gibt es eine Anfrage. Also durchaus, und ich glaube auch, es zeigt ja auch die Praxis, die Grenzen verwischen sich ja auch immer mehr. Es gibt immer mehr Kooperationen oder auch Grenzgängertum zwischen Kunst und Wissenschaft beispielsweise. Da gibt es sehr, sehr spannende Verbindungen und ich glaube deswegen, dass es auch gut ist, da durchaus unterschiedliche Herkunftspositionen zu haben und dann aber eben so in der räumlichen Nähe auch zusammenzuarbeiten, dass daraus vielleicht auch was ganz Überraschendes, Verrücktes, Neues entsteht.
Das heißt, Sie sind noch ganz offen, in welche Richtung. Es kann auch jetzt noch in Richtungen gehen, die Sie jetzt noch gar nicht so vorgesehen haben oder geplant haben.
Absolut. Wir hatten zum Beispiel vor ein paar Monaten die Anfrage einer Käserei, die im Kellergeschoss Käse reifen lassen wollte. Mhm. Auch das. Und die hätten dann aber auch so eine kleine Event-Location daraus gemacht mit Weinverkostung, Käseverkostung und so weiter. Auch sowas durchaus denkbar, hat sich aus anderen Gründen jetzt zerschlagen, aber why not? Mhm. Da hat vieles Raum und wie gesagt, das Ganze ist so groß, da muss man auch nicht sofort mit Räumen geizen.
Und man müsste dann als Privatinteressent quasi die Räumlichkeiten mieten, so ganz normal, würde es dann funktionieren,
oder? Genau, entweder mieten oder eben, wenn man größer einsteigen möchte, dann könnte man sich sicherlich auch überlegen, ob jemand, wenn er da Interesse hat, sich einen Teil selbst ausbaut, muss man eben ein entsprechendes Vertragskonstrukt finden. Wir werden sicherlich das Eigentum nicht aus der Hand geben, aber über unterschiedlich lange Laufzeiten von Nutzungsvereinbarungen und Ähnliches kann man da viel machen.
Und ob das jetzt dann Bilderausstellungen oder Käserei, Whiskyverkostungen, Musik, Theater ist, absolut völlig frei.
Genau,
kann man auch größere Events quasi machen, dass man jetzt sagt, da entsteht so eine kleine Konkurrenz zur Arena in Neu-Ulm, weil also Konzerte oder sowas dann dort stattfinden könnten, wäre das auch möglich?
Also in den Räumen nicht, weil die Gebäudestruktur, die ist einfach komplett vorgegeben. Es ist ein massives Gebäude und es gibt keine großen Räume. Das ist leider auch ein Manko. Das heißt, größere Veranstaltungen wird es ausschließlich im Innenhof geben können. Mhm. Und den Innenhof werden wir aber, ich sag mal, moderat bespielen. Einfach weil da natürlich sofort auch die Geräuschkulisse in der Nachbarschaft anschwillt und ansteigt und das darf man nicht überstrapazieren. Mhm. Also Groß-Events jetzt à la Arena wird sicherlich nicht in einem großen Umfang geben.
Was wäre da so die maximale Zuschauerzahl? Gibt es da schon Überlegungen, wo das limitieren würde von der Besucherzahl her?
Ja, sind es die ganz kleinen praktischen Details, die solche Dinge festlegen. Wir sind aktuell bei einer Maximalzahl von 3.500 Leuten, weil wir mehr nicht in der vorgeschriebenen Zeit fluchtwegmäßig rauskriegen.
Gut, aber 3.500 ist jetzt auch schon mal nicht ganz winzig. Es ist kein Riesenevent, aber kann man auch schon interessante Sachen, denke ich mal, gestalten.
Absolut. Aber wenn man an die Größe des Hofes denkt, dann könnte man da natürlich noch sehr viel mehr machen. Nur das geht jetzt allein aufgrund von Sicherheitsvorschriften erstmal nicht.
Aber man weiß ja nicht, wie sich das alles entwickelt. Das heißt, es gibt vielleicht noch diesen Zuschuss oder jene neue Idee oder jenen Investor, der einsteigt. Also im Moment suchen Sie auch hier Investoren oder interessierte Teilhaber, Mieter, wie auch immer, die sich da einfach oben niederlassen. Je mehr, desto besser. Und je ausgefallener, desto besser. Klingt so ein bisschen nach wilder Kommune, oder?
Ja, ich finde, wir haben ehrlich gesagt in Ulm eher zu wenig Plätze, an denen sowas noch möglich ist. Also es ist, wir hatten es ja vorher vom Thema knapper Wohnraum, aber das zeigt sich ja in unterschiedlichen anderen Feldern auch. Dadurch, dass eben Ulm eine sehr attraktive Stadt ist, viele Leute zugezogen sind, sich vieles verdichtet in der Stadt, gibt es nur wenig Möglichkeiten, wo sich auch mal was frei entfalten kann. Und da oben haben wir so viel Platz, dass das möglich ist. Und ich fände es schön, wenn es auch genutzt wird.
Ja, da sind wir mal gespannt. Also richtig spannend wird es dann erst in den nächsten Jahren, wenn man dann schon sagt, das kann Konturen annehmen. Jetzt sind wir erstmal in der Vorbereitungsplanungsphase, wo schon wenige Sachen erst stehen, aber noch sehr viel entwickeln kann. Und deshalb auch 2030, weil sie sich da jetzt nicht unter Druck setzen, wir müssen bis dann und dann komplett das so fest drin haben.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das hat man in der Vergangenheit an manchen Arealen vielleicht zu sehr gemacht, dass man schnell gesagt hat, Nutzung und festlegen und dann ist es eben einfach alles verplant, dann gibt es aber keinen Freiraum mehr für was Neues und deswegen glaube ich, dass es auch gut ist zu sagen, da oben, das wächst organisch, das muss nicht alles innerhalb von 5 Jahren belegt sein, sondern da kann auch in 10 Jahren mal noch was Neues entstehen, weil der Platz da ist.
Wer entscheidet dann letztendlich, was da reinkommt oder gibt es dann irgendwelche Ausschlusskriterien, dass Sie oder wer auch immer, Gemeinderat sagt, nee, also das wollen wir jetzt nicht haben aus dem und dem Grunde. Wer entscheidet es dann letztendlich?
Aktuell funktioniert das alles noch sehr auf Zuruf. Wir stellen jetzt erst jemanden ein, der sich überhaupt darum kümmert, das auch richtig zu vermarkten. Eine Kollegin, die dann im Juni irgendwann anfängt. Und wir haben mit dem Gemeinderat so ein paar Grundlinien besprochen, eben Kultur-Kreativwirtschaft, Wissenschaft, alles in Richtung, was in Richtung Friedensforschung geht beispielsweise, wäre auch ein gutes Thema da oben. Und in dem Handlungsrahmen kann dann jemand agieren. Und wenn es dann Dinge gibt, die in eine ganz andere Richtung gehen, dann muss man neu drüber reden.
Und das heißt, dann gibt es dann eine Leitung oder irgendwie so in der Art, die dann oben das organisiert und an die man sich wenden kann und die dann sagt, das passt, das kriegen wir hin oder das kann aus jeden Gründen Brandschutz, Feuerschutz oder sonstigen Sachen, passt es dann nicht, was ja dann meistens die Spaßbremsen bei solchen Sachen leider sind, die kleinen Sachen, die man nicht sieht.
Ganz genau, ja.
Okay, gut, also dann sind wir mal gespannt, dann laden wir sie 2030 wieder ein. Ja. Und dann werden wir die Bänder von der Sendung hier anhören und dann schauen wir mal, was dann bei rausgekommen ist bei der Wilhelmsburg 2030. Jetzt machen wir nochmal eine ganz kurze Musik und dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit für die Frau Bürgermeisterin Mann. Bis gleich. Radio Free FM, die Plattform. Wir haben noch wenige Minuten Zeit und da fragen wir unseren heutigen Gast, die Frau Mann, Bürgermeisterin der Stadt Ulm, noch eine kurze Frage. Ein Thema wollten Sie noch kurz ansprechen. Stichwort Quartier. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ein Thema, das mich im Sozialbereich intensiv umtreibt. Wir sind schon jetzt seit 5 Jahren intensiv dabei, unsere gesamte Palette, sage ich mal, an Leistungen in die Sozialräume, das heißt dezentral zu organisieren, sodass die Leute vor Ort nicht mehr so weit bis in die Stadtmitte gehen müssen, um ihre Ansprechpartner zu finden. Und jetzt wollen wir das Ganze noch etwas verfeinern und auf die sogenannten Quartiere herunterbrechen. Es ist ein bisschen so, kann man sich das vorstellen, wie vielleicht früher im Dorf. Da gab es eine lebendige Nachbarschaft und wenn die Oma von dem einen krank wurde, dann hat vielleicht das Nachbarskind mal eingekauft oder ähnliches und man hat sich so ein bisschen gekümmert und das ist etwas, was in den Städten ja zunehmend verloren gegangen ist. Und wir erleben heute eben, dass immer mehr Menschen mit unterschiedlichem Hilfebedarf oder die einfach im Alltag auch das eine oder andere brauchen oder die auch Unterstützung von Seiten der Stadt brauchen, gerne leben bleiben in ihren jeweiligen Wohnungen, auch wenn sie vielleicht Hilfe brauchen. Und wir glauben, dass man da einfach mehr dafür tun muss, dass das auch so bleiben kann. Und deswegen geht es darum, vor Ort genauer zu schauen, wer kann was einbringen in eine Nachbarschaft? Wer braucht was? Wie kann man das gut miteinander gestalten? Was macht die Schule? Was macht der Kindergarten? Was macht vielleicht die Stadtteilbibliothek? Und wie kann man da die unterschiedlichen Möglichkeiten und Angebote verknüpfen? Das funktioniert heute nicht mehr alles ganz von alleine. Deswegen sind wir da ein bisschen unterstützend mit tätig, aber ich glaube, es wird wichtig sein, dass wir auch diese soziale Komponente, einfach die Komponente des Miteinanders, wie wollen wir miteinander leben, dass wir das wieder sehr viel stärker thematisieren.
Also Sie wollen das Miteinander anregen und die Bühne bieten. Was konkret leistet dann die Stadt dabei? Was haben Sie jetzt gebaut, gemacht, investiert, dass es diese Infrastruktur dann auch da besteht?
Die Stadt ist zum einen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort für Leute, die tatsächlich eine Leistung von der Stadt möchten und brauchen. Die Stadt ist aber auch mit Sozialarbeitern vor Ort, die beispielsweise wissen, wo es eine Nachbarschaftshilfe gibt, was der Kindergarten anbietet, wo vielleicht jemand ehrenamtlich was tun möchte oder und kann entsprechend vermittelnd unterwegs sein. Und wenn sich abzeichnet, dass irgendwo Hilfebedarf ist, dann kann man sehr genau gucken, was müssen Profis vielleicht übernehmen, wo gibt es vielleicht Leute, die ehrenamtlich was tun wollen oder wo gibt es vielleicht einen kleinen Treff oder eine Gruppe, die sich selbst organisiert hat, die irgendwie gemeinsam spielt oder ähnliches und jemand sucht Anschluss, wo kann man da Leute hinvermitteln?
Und wo kann ich mich jetzt, wenn ich in Böfingen, in Wieblingen, Eselsbergweg konkret, an wen wende ich mich dann?
Da kann man sich in dem jeweiligen Sozialraum an das Sozialraumteam wenden. Das heißt, wenn wir am Eselsberg bleiben, im Bürgerzentrum in der Virchowstraße oder in Böfingen im Haslacher Weg, da sitzen die Kolleginnen und Kollegen. Wenn man da reinkommt, dann gibt es die sogenannte Erstanlaufstelle. Da ist jemand, da kann man einfach sein Anliegen vorbringen oder einfach sagen, Mensch, dies und jenes wäre jetzt gut. Und dann wird man weitervermittelt und im besten Fall kann das Anliegen schnell beantwortet werden.
Also in jedem Sozialraum gibt es eine sogenannte Erstanlaufstelle von den Kollegen von der Abteilung Soziales, wo man sich hinwenden kann. Auch da kann man einfach mal alle Fragen erstmal loswerden und die sagen dann, kann ich erledigen oder man muss dahin oder man muss dorthin und dann geht es quasi weiter. Und die Idee ist, dass dann das Wissen und die ganzen Sachen in dem Quartier bleiben und gelöst werden und man nicht immer die weiten Wege und Austausch hat, sondern nach Möglichkeit dort vor Ort jegliche Hilfen findet.
Ganz genau, dass man nicht die weiten Wege hat, sondern dass man in seinem direkten Umfeld auch Möglichkeiten findet. Und was mir auch ganz wichtig ist, ist, dass man nicht erst wartet, bis irgendwas jetzt gravierend passiert ist oder bis irgendein Kind im Brunnen gefallen ist, sondern dass wir nah vor Ort sind, dass man da einfach mal eben hingehen kann und sagen kann, Mensch, ich habe da ein Problem, könnt ihr mir helfen? Und oft ist es dann sehr viel einfacher, was zu tun, bevor jetzt richtig dramatisch was passiert ist, damit eben eine entsprechende Unterstützung schnell kommt.
Die Erstanlaufstellen in den Quartieren der Sozialräume. Das war schon unsere Stunde bei der Plattform mit der Frau Mann, der zweiten Bürgermeisterin der Stadt Ulm. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie hier gewesen sind. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Und jetzt bitte alle dranbleiben. Jetzt wird's spanisch. Jetzt wird nämlich mit der Anna der Dachboden aufgeräumt. Ja? Bitte alle weiterhin Radio Free FM hören. Bis dann. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.